Lied Nummer 6 aus dem Schwarzen.
Ein Heim hab ich, ein Vaterhaus, so unaussprechlich schön. Bald ruh ich dort bei Jesu aus, möcht heut schon zu ihm gehen. Dort seh ich ihn von Angesicht, in seiner ganzen Pracht, wo alles strahlt in seinem Licht, in Herrlichkeit und Macht. Der Engel unzählbare Schar schweigt nie in seinem Lob. Sie bringet Gott Verehrung dar, der ihn so hoch erhob. Sollt ich nicht auch von Herzensgrund dich loben alle Zeit, hier machen deine Gnade kund, dort deine Herrlichkeit. Aus Gnaden hast du mich erwählt zu deinem Eigentum, um mich zu deiner Braut gezählt. Dir, Herr, sei Preis und Ruhm.
Herr Jesus, hab Dank, dass wir uns wieder zu dir versammeln dürfen, um unsere Danksagungen, Gebete, Flehen, Bitten vor dich zu bringen und umgekehrt auch dein Reden zu vernehmen, dein Wort immer besser zu verstehen. Das ist die Gemeinschaft, die du wünschst, die wir begehren mit dem Schöpfer und mit dem Erlöser, damit wir deine Herrlichkeit immer besser verstehen lernen und auch besser verstehen, wie wir in der Welt, aber nicht von der Welt sein handeln sollen. Hab Dank, Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen.
Dann fahren wir fort mit der Wortbetrachtung. Wir sind bei Apostelgeschichte 17, Vers 27, wenn das stimmt, angelangt. Ich habe noch zur Auswahl 32. Der Martin weiß es sicher. Wenn der Martin uns den nächsten Abschnitt liest und dann Andi seine Zusammenfassung.
Apostelgeschichte 17, Vers 32. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysus war und der Areopagit und ein Weib mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, sein Weib, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen. Und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen mit Namen Justus, welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und viele der Korinther, welche hörten, glaubten und wurden getauft. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Bis hierher mal.
Ich habe einige Punkte zusammengefasst vom letzten Mal. Alle Menschen gehen auf Adam und Eva zurück. Damit gibt es nur eine Rasse, wogegen die Welt mehrere daraus macht. Dies führt schnell zum Rassismus, in dem die eigene Rasse als überlegene eingestuft wird. Wenn Paulus zu den Griechen spricht, so beginnt er seine Rede mit der Schöpfung. Vor Juden kann er auf das geschriebene Wort eingehen. Solange adressatengerecht gesprochen wird, funktioniert es. Gottes Wille ist es, dass alle Menschen zur Erkenntnis gelangen. So verordnet Gott Zeiten und Zeitpunkte und hat einen Plan. Für Gott gibt es keine Zufälle. Selbst Gerichte sollen die Umkehr begünstigen. Die Zeit der Unwissenheit ist daher ein begrenzter Zeitabschnitt. Paulus beendet die Unwissenheit und verkündet das Evangelium. Gott ist dem Menschen nicht fern, sondern nah, und wer ihn sucht, von dem lässt er sich finden. Doch Gott ist nicht in Gegenständen zu finden, auch ist er ohne Anfang und Ende. Paulus zitiert Dichter aus Athen, aus ihren eigenen Reihen. Damit wurden sie durch ihre eigenen Werke überführt. Damit macht er ihnen deutlich, dass man nur das verwerfen kann, was man bereits kennt. Wir sind nach dem Bilde Gottes erschaffen worden, doch sind wir wegen unserer Sünde gefallen. In Athen bilden sich 3 verschiedene Gruppen: Neugierige, Spötter, Nachfolger. Paulus erwähnt den Namen Jesu ganz am Anfang. Später benutzt er lediglich das Bezugswort Mann. doch wir wissen ja, dass das der Herr Jesus ist. Das war's von der Zusammenfassung. Es ist ja noch eine Frage offen. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe die Frage irgendwo im Chat, aber vielleicht hat sie jemand gerade vor sich. Also die Frage ist über Hesekiel und eben über den Vers 6 vom neuen Abschnitt. Aber es geht ja noch eine Zeit lang bis zu diesem Vers.
Ich finde interessant, was der Knackpunkt hier war, nämlich die Totenauferstehung. Es ist so der Punkt, wo der Paulus abbricht, weil sie ihn verspotten. Und der Andi hat ja schon geschildert, es gibt drei Gruppen. Es gibt Spötter, es gibt Neugierige und es gibt Nachfolger. Die Spötter, das ist relativ klar, was man davon halten soll. Die Neugierigen, die meinen es nicht wirklich ernst. Das haben schon mehrere, oder werden noch mehrere sagen. Auch an Felix wird das später sagen. Ich will dich später nochmal drüber hören. Aber jetzt nicht. Und das ist dann meistens nie. Und es gibt tatsächlich welche wie den Dionysius und die der Damaris, die dann unter anderem nachfolgen. Dionysius ist ein Areopagit, also ein Mitglied dieses religiösen, philosophischen Munizipalrates. Und das erinnert mich, dieser Name, das ist ganz interessant. Das hat auch mit dem Spott zu tun von der Totenauferstehung. Es gibt ja aus Babylon, Ägypten, Griechenland, Rom so bestimmte gleiche Muster, wer da von den Göttern gestorben ist und wieder auferstanden ist. Interessanterweise ist es die griechische Version der Dionysius. Also auferstanden ist, der glaubt tatsächlich. Also die Griechen können nicht sagen, dass sie nie was von Totenauferstehung gehört haben. Das war Teil ihrer Religion, dieser heidnischen Religion, die letztendlich aus Babylon kommt, von Nimrod und Kusch. Aber so anscheinend ist es dann irgendwie doch hin und her gedreht worden, sodass die einen dann wirklich lachen mussten. Aber ungehört war es nicht.
Kann auch sein, natürlich bei diesen Athenern, die hatten ja einerseits Götzen errichtet, eigenhändig gemacht offensichtlich, aber ob sie dann in der letzten Konsequenz immer daran geglaubt hat, ist eine zweite Frage. Es gibt halt auch den Volksdruck. Das ist wie in einer römisch-katholischen Kirche. Man muss ja nicht glauben, dass alle römisch-katholischen Mitglieder alles glauben, was in diesem Laden läuft. Aber es ist ein Gruppendruck, es ist ein unglaublicher Gruppendruck. Aber der kann überall sein, Gruppendruck, muss man sehen. Was ganz eindrücklich ist bei diesem Abschnitt vom Vers 22 bis 30, so wie ich es überblicke, ist das an einem Morgen oder Nachmittag geschehen. Das ist nicht über Wochen gegangen. Das wäre sehr kurz und da kann man auch sehr viel lernen. Wie der Apostel Paulus da sehr schnell auf den Punkt kommt, man muss den Menschen sagen, im Vers 30, dass Gott dem Menschen gebietet, umzukehren. Sie müssen umkehren. Von ihrem Wesen, Sein, Handeln. Sie müssen zu Gott umkehren, der sich nicht unbezeugt lässt. Und jetzt wird er recht zackig. Und das ist gut, dass wir das auch sehen. Man muss den Menschen die Konsequenz sagen. Man muss umkehren, weil Gott einen Tag gesetzt hat, wo er den Erdkreis richten wird. Dass der Erdkreis gerichtet wird, steht allein in den Psalmen 6 oder 7 Mal. Also das ist allgemeines Volkswissen. Die Leute wissen schon, weil Gott es ihnen ins Herz gegeben hat, dass es mit dem Tod nicht aus ist. Die Leute unternehmen zwar viel, damit sie meinen, jetzt sei mit dem Tod aus. Darum lassen sie sich zum Beispiel oft kremieren. Ein gutes Beispiel, dass sie wissen, dass es mit dem Tod nicht aus ist. Darum machen sie das. Und dann, Gott hat einen Tag gesetzt und eine Person, nämlich den Mann, den Herrn Jesus, hat er bestimmt. Uns hat er in der Auferstehung, in der Auferweckung den Beweis gegeben, dass wir, die wir an ihn glauben, gerechtfertigt werden. Römerbrief. Aber den Menschen im Allgemeinen gibt er den Beweis, dass er auferstanden ist und dadurch der Richter sein wird. Hat dann der Apostel Paulus je den Herrn Jesus auf der Erde gesehen? Nein, auch nicht. Aber er glaubt. Wie wir, keiner von uns hat den Herrn Jesus auf der Erde gesehen. Es gab schon welche, 1. Korinther 15, 500, noch mehr, haben ihn gesehen. Paulus nicht. Paulus hat den auferstandenen Herrn gesehen in der Herrlichkeit, aber er hat selber geglaubt. Das sieht man bei seiner Bekehrung, Kapitel 9, Apostelgeschichte 9. Und jetzt in dieser Kraft des Glaubens geht er voran als Apostel. Und vielleicht noch ein Nachsatz. Wenn es so ein Apostel Paulus predigt, da gibt es ja hunderte Bekehrungen, oder? Ja klar. Oder auch nicht. Wir haben hier vielleicht 1, 2 Personen, die sich bekehrt haben, von denen wir wissen. Viele sind es in Athen bestimmt nicht gewesen. Aber wir dürfen davon lesen und erstaunt sein und lernen, wie man das Evangelium weiterbringt.
Das mit der Tatsache der Zeugen, wir haben es ja nicht gesehen, ist ja eine der Grundfragen, warum dürfen wir der Bibel glauben? Das ist, und ich glaube, das beschäftigt jeden, der neu zum Glauben gekommen ist oder vielleicht auch schon vorher sehr stark. Und sagen wir mal so, die Beweise sind gut, aber sie sind nicht erschlagend. Und das ist auch gut so. Wir haben immer noch eine Entscheidung zu treffen. Wollen wir das glauben oder wollen wir es nicht glauben? Wenn wir glauben wollen, finden wir die Beweise gut genug. Andere akzeptieren es nicht. Und es ist eben so, Gott will nicht mit Macht überwältigen, sondern mit Liebe und mit einem klaren Zeugnis. Und das finde ich dann schön. Und dann fällt mir noch der Satz ein wegen Gericht. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das darf man immer wieder sagen, weil das, ja, das wissen wir dann schon. Und das ist genau der Knackpunkt.
Ja, man kann auch sagen, ja, der Apostel Paulus hat jetzt nicht eine schöne Endung gefunden. Gibt es auch nicht. Die Endung ist absolut wichtig, heils- und zielführend. Man muss den Menschen sagen, es kommt ein Gericht. Es kommt ein Gericht. Und man sieht das in christianisierten Kreisen immer wieder. Für die ist Gott einfach lieb. Immer lieb. Gott ist nie lieb. Überhaupt nie. Er ist die Liebe, aber er ist nie lieb. Aber er ist wahr, heilig und gerecht.
Ja, das ist genau der Punkt. Wir müssen den Charakter Gottes richtig verstehen und auch weitergeben. Und in diesem Spannungsfeld der absoluten Heiligkeit, der absoluten Gerechtigkeit und der Liebe, dann können wir auch eine Botschaft bringen, die einerseits dieses Gericht androht, auf der anderen Seite aber auch den Heilsweg. Und da ist dann kann keiner Gott einen Vorwurf machen. Der hat ja das Äußerste unternommen, indem der Herr Jesus persönlich Mensch wurde und ans Kreuz ging, sündlos, aber für uns stellvertretend die Sünde, tragend und bezahlend. Und das zeigt, wie konsequent Gott Sünde richtet. Aber auch, wie er barmherzig die Vergebung anbietet, die Gnade anbietet. Und in diesem Spannungsfeld muss man sich dann entscheiden. Da gibt es nicht den lieben Gott, sondern den wahren, auch den zornigen Gott.
Und wenn man dann weiterliest, dann sieht man, der Apostel Paulus, der konnte nicht mit stolz gewellter Brust jetzt von seinem Evangelisationsauftrag reden und sich darstellen. Man sieht im Vers 33, er war niedergeschlagen. Er ging aus ihrer Mitte hinweg. Er ging aus ihrer Mitte hinweg. Der Jesus ging auch aus ihrer Mitte hinweg. Irgendwann war der Punkt da, wo die Trennung dann vollständig war. Also Matthäus 13 und dann absolut Matthäus 24. Da ging er nie mehr in die Nähe des Tempels, muss man sehen. Es war vorbei. Und da der Apostel Paulus, man sieht es ja nachher im Folgenden, musste von Gott getröstet werden. Er hat eine so wunderbare, für uns, eine so wunderbare Zusammenstellung gemacht bezüglich der frohen Botschaft, mit allem Ernst und der Aufbau wunderbar. Was haben sie gemacht? Die meisten den Kopf geschüttelt, spotten. Und das, so ist es. Es ist nicht so, dass ein Evangelist, einer, der die frohe Botschaft mit allem Ernst verkündigt, von der Masse hochgejubelt wird. Das ist nur in der Christenheit so, aber nicht bei den Christen.
Ja, damals ging er enttäuscht hinweg und das kann man schon wirklich draus vorlesen. Aber was hat dieses Kapitel doch im Laufe der Zeit bewirkt? Weil wir reden jetzt darüber. Und ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Berlin-Kroll-Konferenz auch von einem gehört, der geht mitten in Burning Man und macht dort den Tempel des unbekannten Gottes und redet darüber die Botschaft Gottes zu den Heiden, die dort sind, also die Neuheiten. Und ich denke, das zeigt einfach, wie wichtig das war, dass er genau das gesagt hat, damit andere, wir zum Beispiel oder andere, eben diesem Beispiel folgen können und die heutige westliche heidnische Kultur richtig ansprechen können, denn die meisten, die kennen da überhaupt nicht, die haben null biblische Grundlage. Den braucht man auch gar nicht damit anzufangen, den kann man so anfangen. Also das ist ein gutes Vorbild, wie man mit den Menschen heute reden kann.
Ich wollte hinzufügen, vielleicht war ein Grund, den man findet in 1. Korinther 1, Vers 26, die Nathen, die waren ja klug, die waren ja darauf bedacht, immer was Neues zu hören. Und dann waren sie, denke ich mal, auch ganz schön eingebildet. 1. Korinther 1, 26. Denn seht eure Berufung, Brüder. Das ist nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache. Und so weiter. 1. Korinther 1, 18 heißt dann auch, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und so war es auch wohl bei den Athener. Die hielt es für Dummheit, haben gespottet über die Auferstehung. Ja, ihnen war nicht zu helfen.
Ja, der Apostel Paulus, der schreibt ja auch von sich, dass er irgendwie nicht so der große Redner gewesen war. Obwohl ich natürlich diese Rede in Athen schon genial finde. Aber vielleicht war die ein anderes Niveau gewöhnt. Vielleicht mussten die PowerPoint oder sowas haben, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall rhetorisch waren die sicher brillant. Vielleicht war das Paulus nicht. Und das hat die dann äußerlich gar nicht beeindruckt, aber die Botschaft, die war natürlich gewaltig.
Eben in Athen ließ man ja später auch nicht, dass dort eine Versammlung oder große Versammlung war. Es waren ja nur wenige, oder? Eben darum, eben einige glaubten ja dann im Vers 24, etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, aber wir werden auch nicht so viel gewesen sein. Die eine Gruppe wollte ja nochmals darüber hören, oder? Die kommen immer wieder, lernen, aber haben keine Erkenntnis, oder? Eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen, heißt es im 2. Timotheusbrief, oder? Und eben, das ist eben, wie soll man sagen, eben religiös im negativen Sinn. Und eben darum ging eigentlich Paulus dann sofort weg, eben blieb nicht lange in Athen, wahrscheinlich nicht so lange. Eben dann ging er auf Korinth, und da haben wir heute auch gelesen, dass er dort dann sogar eineinhalb Jahre blieb in Korinth. Ja.
Ich denke, das zeigt wiederum, dass es nicht darum geht, eine große Menge zu gewinnen, sondern das Evangelium zu predigen und rüberzubringen. Und alles andere müssen wir dem Heiligen Geist überlassen. Wir müssen also die Leute richtig ansprechen. Vielleicht auch zweimal, aber das war's dann. Wir können sie nicht reinpredigen oder durch ihnen entgegenkommen auf halbem Wege und vielleicht Dialog führen und wunderbare Gespräche machen, 500 Jahre lang alles wegreden, wie das die Katholiken und die Protestanten machen. Ja, nee, der ist klar gewesen und das mehr müssen wir auch nicht machen. Das habe ich auch schon von anderen heutigen Leuten gehört, die manchmal frustriert waren, dass eben da nicht mehr zum Glauben kam, wenn sie ihnen was erzählt haben. Und dann kamen sie irgendwann zur Erkenntnis, darum geht es nicht. Wir sind Gesandte Christi, wir bringen die Botschaft. Alles andere können wir abgeben.
Einen kurzen Gedanken zum Wort Glaube. Sieht man jetzt hier nicht ganz offensichtlich, aber das liegt an den Übersetzungen. Ich finde es gut, wie sie es gemacht haben. Also ich habe jetzt die Elberfelder vor mir, die alte Elberfelder. Und da sehen wir, wie der Apostel Paulus sagt, und er hat allen den Beweis gegeben. Normalerweise kommt man nicht darauf, was das Grundwort ist. Einfach so. Aber das heißt hier Glaube. Bei Glaube denken wir ja in der Welt oft, oder die Welt denkt, ja, das sind so Vermutungen. Nein, Glaube ist ein Beweis. Glaube ist zuverlässig, sicher. Der wirkliche Glaube, und das Wort Beweis könnte man problemlos mit Glaube übersetzen, es wird allermeistens nicht mit Beweis übersetzt, sondern mit Glaube. Aber finde es gut, haben die das hier mit Beweis übersetzt, konnten wir wenigstens darüber reden.
Ja, das zeigt auch, dass der Glaube nicht das ist, was man so im Volksmunde denkt, sondern das ist schon was Solides.
Also aus dem Wort Gottes glaube ich gar nichts, was ich nicht weiß. Und ich glaube aus dem Wort oder von Gott oder ja, aus Gottes Wort auch nichts anderes als das, was geschrieben steht. Natürlich braucht es dann auch viel Gnade und Zeit und Beschäftigung damit, um es dann auch richtig zu verstehen, oder? Aber grundsätzlich ist das das Glaubensgut ist das Wort Gottes, oder? Und wir glauben an das. Und das ist auch das, was rettet. Ich habe keinen anderen Beweis als das Wort Gottes, das beschreibt, dass der Herr Jesus ist, war, sein wird, gestorben ist und so weiter. Das ganze Evangelium, das habe ich alles nur aus dem Wort Gottes. Sonst, ich persönlich jetzt, oder? Natürlich können auch Menschen errettet werden, die jetzt keine Bibel in der Hand haben, aber das ist dann, die sehen dann einen anderen Beweis und haben natürlich ein Glaubensgut, das viel, viel, viel kleiner ist in einem gewissen Sinne oder begrenzter ist. Einfach das, was sie in der Schöpfung sind und ihr Gewissen.
Es hat ja noch einen Bibelvers, ich weiß nicht, ob das hier passt für die Athena, 2. Thessalonicher 3, Vers 2. Oder ab 1 lese ich vielleicht, das ist dann also sehr prägnant ausgedrückt. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht aller Teil. Andere Übersetzungen sagen, nicht jedermanns Ding. Das zeigt doch diese Unmöglichkeit, ja, wenn einer so verhärtet ist, vielleicht in der Sünde, oder so den Kopf voller da irgendwie gottlose Gedanken hat, dass er gar nicht imstande ist, die Wahrheit aufzunehmen, weil er sich schon ja, bis dahin quasi disqualifiziert hat für das Reich Gottes.
Ja, dieses Gebet, das du jetzt vorgelesen hast, das ist in Korinth wortwörtlich erfüllt worden. Der Apostel Paulus bekam die Sicherheit von Gott, dass er in Korinth nicht verfolgt wird. Also genau das, was er gebetet hat, ist in Korinth eingetroffen, aber nicht überall. Dort, ja, aber an anderen Orten wurde er verfolgt, sehen wir 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Aber in Korinth nicht.
Das sind wir ja doch wirklich froh, denn soweit ich weiß, hat er dort den Römerbrief geschrieben. Und er hat 2 Briefe an die Korinther geschrieben, die uns auch, ja, das Ganze, die ganze christliche Lehre so stark erhellen. Also wir sind dankbar, dass das so lange war und dass das nachher etwas gespaltene Kirche war, die korrigiert werden musste.
Und es endet Kapitel 17 mit einer kurzen, kleinen Auflistung von solchen, die sich ihm anschlossen und glaubten. Und glaubten, viele mögen es nicht gewesen sein. Und der Apostel Paulus, er ging weiter. Er ging weiter. Er verabschiedete sich in Kapitel 18,1. Nach diesem aber schied er von Athen. Also das sind, müssen, so wie ich es beurteile, ganz wenige Tage gewesen sein, wo er in Athen war. Also sehr kurze Zeit. Und jetzt ging er weiter nach Korinth. Wir haben es ja schon gehört, Korinth, Martin hat es, glaube ich, gesagt, anderthalb Jahre. Ich glaube, anderthalb Jahre war er dann in Korinth. Er war nur in Korinth so lang, außer noch in Ephesus, wo noch einiges länger war. Aber sonst waren es wie in Athen, sehr kurze Besuche.
Zu Korinth ist ja auch eine Stadt am Meer und die ist moralisch, sittlich also ganz schlecht dran, oder? Da gibt es, ich glaube, verschiedene Sachen und eben auch eben die Menschen eben mit Hurerei und da gab es alles irgendwie, eben weil es auch eine Hafenstadt war. Ja, und aber es hatten dort ja eben viel größere Gemeinde, denn das heißt eben nicht so, wo Weisheit ist, oder da ist nicht mehr los als in so einer Stadt, das ist ja irgendwie fast das Gegenteil. Eben, und bei den Korinthern war ja dann auch im Korintherbrief ein bisschen das Problem, die verschiedenen Probleme. Wenn man 1. Korinther 5, Vers 1 liest, überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei und eine solche Hurerei, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Da redet er zur Versammlung. Darum auch im 6, Vers 19. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt? Ja, da ging es darum, eben wegen Hurerei, Vers 18, flieht die Hurerei, denn jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt wider seinen eigenen Leib, musste er zu den Korinthern ja schreiben, oder eben vielleicht ist darum eben das Problem dort in Korinth.
Ganz kurz noch zum Hintergrund von Kapitel 18 am Anfang. Die jüdische Religion war im römischen Weltreich akzeptiert, toleriert, aber immer wieder unter kurzen Verfolgungen. Aber sie war akzeptiert und toleriert, muss man wissen. Also auch in Rom, da gab es eine jüdische Gemeinde. Aber dann, wenn etwas vorgefallen war, wenn dann die Juden zu aktiv wurden, dann hat der, wie heißt der? Ja, Kaiser. Der Kaiser sie wieder mal weggeschickt. Das war nicht immer, das war manchmal so, hat er sie weggeschickt. Aber die jüdische Religion stand nicht prinzipiell unter Verfolgung, muss man wissen, im Römischen Reich. Das sieht man ja in Israel. In Israel konnten sie, wenn nach der Makkabäerzeit, als dann die römische Legionen da sesshaft wurden, konnten sie den Tempeldienst haben. Die Römer haben zwar diktiert wegen dem Hohenpriestertum, haben sie damit mitgeredet, aber es war toleriert, muss man wissen. Und das ist auch dann nachher wichtig zu sehen, wenn dann der Disput kommt, wenn sie zum Prokonsul gehen und da Mobbing machen, wie der Prokonsul nachher reagiert. Das ist ja interessant. Und nur der kurze Hintergrund. Also diese kurze Diaspora aus Rom, die hat nicht lange angedauert, war eine kurze Zeit, aber vielleicht hat Gott auch da die Hand darüber gehabt, in der Hinsicht, dass bei dieser Diaspora aus Rom heraus diese Priscilla und Aquila dann den Apostel Paulus getroffen haben.
In der Schlachterbibel steht da, dieses Dekret, also diese Vertreibung vom Kaiser Claudius, wurde im Jahr 49 nach Christus erlassen. Also da haben wir eine gewisse zeitliche Orientierung, wie wir das einordnen können. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich im Jahr 50 nach Christus, so schätze ich mal. Wenn ich da nicht ganz. Und diese beiden, die waren ja wohl später in Rom, wenn ich lese, in Römer 16, Vers 3, der ja in Korinth verfasst wurde. Römer 16, Vers 3 lautet: Grüße Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christo Jesu. Also, da waren die wohl wieder dort und vielleicht fahren die nur eine gewisse Zeit aus Rom weg und durften dann wieder zurück. Aber am Anfang, jetzt zu der Zeit, waren sie dann eben dort.
Und das war natürlich rein äußerlich ein wunderbarer Segen für Paulus, weil er war ganz allein in Korinth am Anfang. Also man sieht, dass der Silas und der Timotheus noch nicht bei ihm waren. Die kommen erst im Vers 3 dazu, 5 dazu. Aber Aquila und Priscilla, die sind jetzt beim Apostel. Und die, es wird erwähnt, denn sie waren Feldmacher ihres Handwerks, wie der Apostel Paulus auch, und konnten sich so vorerst über Wasser halten. Man muss nicht denken, dass er da regelmäßig Spenden bekommen hat. Hier offenbar noch nicht, kommt dann schon. Aber hier musste er arbeiten mit den eigenen Händen und unterstützt durch dieses Ehepaar, die gleichen Handwerks waren.
Ich finde es eigentlich ein gutes Vorbild, dass der Apostel Paulus da gegeben hat. Er ruft nicht zur großen Spendenaktion auf für sich, sondern arbeitet dafür. Er hat sehr wohl zu Spendenaktionen aufgerufen, zum Beispiel für Jerusalem, die Gemeinde in Jerusalem, die schlecht ging, aber nicht für sich. Er hat mal was bekommen. Und er hat mit vielem oder mit wenigem ist er immer ausgekommen. Und er hat für seine Mitstreiter gesorgt, die mit ihm waren. Also das ist schon gut und zeigt auch, dass wir arbeiten dürfen und evangelisieren dürfen.
Und als sie dann etwas mehr waren, ab Vers 5, als aber sowohl Silas und Timotheus aus Mazedonien herabkamen, also die waren etwas nördlich, jawohl, waren etwas nördlich von ihm, jetzt kamen die von Mazedonien herab, kamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt. Und jetzt beginnt er, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Dass Jesus der Christus ist, das muss man zum Beispiel Christen nicht bezeugen. Überhaupt nicht, die wissen das. Christen wissen, dass Jesus der Christus ist. Aber dem Volk Israel ist das A und O, zu sagen, Jesus ist der Christus. Und das wird beim Volk, nicht bei einzelnen Juden. Einzelne Juden verhalten sich wie einzelne Schweizer oder Deutsche. Die bekehren sich, einzelne. Aber dem Volk wird es erst klar werden, wenn sie ihn sehen, den sie durchstochen haben. Paulus macht das jetzt ganz klar. Er bezeugt den Juden, dass Jesus der Christus ist. Und was machen die? Man liest es gleich. Martin.
Auch noch zu diesem Vers 5. Eben Silas und Timotheus kamen aus Mazedonien herabkamen. Wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt, also gedrängt und bezeugte, oder sie kamen und könnte man das auch so sagen, er wurde dann aufgemuntert durch, weil zwei Brüder, oder so auch Brüder, kamen und ihm beistanden, oder? Könnte man das auch so sagen? Dann bekam er, Paulus auch mehr Mut vielleicht, eben zum ganz klar sagen, eben, dass Jesus der Christus ist. Ja, eben, eben alleine bist du manchmal, ja, allein, wenn du alleine bist, wird man vielleicht manchmal mutlos, auch heute, oder? Aber wenn man zusammen ist oder Unterstützung hat von den Brüdern, dann machst du viel mehr. Ist das vielleicht so gemeint? Oder?
Also die Vorsilbe Syn, bei dem griechischen Wort ist Vorsilbe Syn, wie bei Synagoge, also zusammen. Jetzt waren die zusammen, du hast ja gesagt, Mut, jetzt hat er Mut gefasst. Man muss nicht meinen, dass der Apostel Paulus ein absolut furchtloser und total mutiger Mann gewesen wäre. Solche Leute kann Gott gar nicht gebrauchen. Oder? Aber hier, jetzt waren die zusammen, jetzt fasste er Mut und hat es getan.
Es ist irgendwie ein Muster, was sich immer wiederholt. Gerade wenn er zu Juden spricht und denen bezeugt, dass Jesus der Christus ist. Meistens findet er Widerstand, Neid, Lästerung, Verfolgung. Das fing schon bei der ersten Missionsreise an und geht gerade so weiter. Im besten Fall streiten die sich einfach und gehen weg. Aber im schlimmsten Fall wird er sogar gesteinigt. Also es ist da alles möglich. Und ich denke mal, kann uns auch passieren, dass die Leute uns einiges, zumindest verbal, ein bisschen zu physisch Schlimmes tun, wenn wir ihnen das bezeugen. Aber ja, es ist halt so.
Man muss sehen, der Apostel Paulus ist nicht jetzt einfach gekommen und hat behauptet, dass Jesus der Christus ist. Das hat er überhaupt nicht. Er hat es bezeugt. Und da ist auch das Wort zum Beispiel drin von Zeuge. Und Zeuge, griechisch, ist ja ein Märtyrer. Man muss einfach aufpassen, dass beim Wort Märtyrer nicht immer gemeint wird, Kopf ab oder verbrennen. Sondern Märtyrer meint das gar nicht. Kann sein, mal, ausnahmsweise. Aber Märtyrer meint Zeuge. Ein Märtyrer, also wir sind alles was? Märtyrer. Wir sind Märtyrer, wir zeugen den Menschen, dass der Herr Jesus Christus der Retter und Richter ist. Und den Juden hat er bezeugt, dass dieser Jesus der Messias ist, der Christus ist.
Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach. Eben, das ist auch wieder so ein Aus, schüttelte er die Kleider aus. Eben am Matthäus-Evangelium oder Evangelien sehen wir ja, wenn die Jünger ausgesandt sind, von Stadt zu Stadt gehen, dann sie nicht aufgenommen werden. Dann schütteln oder schlagen sie die Füße, schlagen sie die Füße ab, oder? Irgendwie so die Schuhe. Und hier die Kleider eben ist ähnlicher, einfach ein Ausdruck, oder? Dass er davon geht, sie wollen nichts wissen.
Dann im Teil B dieses Verses 6, da steht ja, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und da dürfen wir mal so ein bisschen im Alten Testament kramen, dann finden wir auch gedanklich ähnliche Prinzipien. Hesekiel 33, Vers 8 bis 9. Hesekiel 33, Vers 8 bis 9. Vielleicht ist das auch die Frage von Andi, ich weiß es nicht mehr genau. Wenn ich zu den Gesetzlosen spreche, Gesetzloser, du sollst gewisslich sterben. Und du redest nicht, um den Gesetzlosen vor seinem Wege zu warnen. So wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gesetzlosen vor seinem Wege warnst, damit er von demselben umkehre und er von seinem Wege nicht umkehrt, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben. Du hast aber deine Seele errettet. Ich denke, der Apostel Paulus hat diesen Gedanken auf den Punkt gebracht hier. Ich glaube, es ist auch nicht das erste Mal, dass das in der Apostelgeschichte so erwähnt wurde. Das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle sinngemäß bei anderen gehört.
Und bevor der Apostel Paulus das mit dem Blut in aller Deutlichkeit, Schärfe, denen sagt, es sind zwei Sachen vorher passiert. Wir sehen, dass er zuerst bewiesen hat, bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben widerstrebt. Und widerstreben tut man etwas, dass man weiß, dass es so ist. Die haben nicht einfach, wie soll man sagen, aus Versehen nicht geglaubt. Das gibt's gar nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, und zwar sehr aktiv. Das Wort widerstreben hier ist interessant. Also die haben sehr aktiv dagegen geredet, geschwatzt, wie auch immer, von dem sie wussten, dass es richtig ist. Und das sieht man beim nächsten Wort. Beim nächsten Wort steht ja dann lästern. Und lästern, das sieht man zum Beispiel in Matthäus 12, das meint Blasphemo, also Gott lästern, etwas verleugnen, von dem man weiß, dass es richtig ist. Das ist lästern. Das ist nicht Lügen, das ist was anderes. Aber lästern ist viel dramatischer. Man weiß, dass es wahr ist und widerstrebt dem. Und da haben wir fast eine Doppelbedeutung hier. Sie widerstrebten und lästerten. Und dann ist aus. Dann hat der Apostel nicht gesagt, ich rede am Nachmittag nochmals mit euch lieben Menschen. Nee.
Wir können es vielleicht nicht ganz gleichsetzen, aber schon in die Richtung gehend mit Lästerung des Geistes, der in der Matthäus 12 beschrieben ist. Ich meine, die sind dann sicher nicht mehr zum Glauben gekommen. Die hatten das bewusst abgelehnt. Sie haben darüber gelästert und widerstrebt. Sich entgegenstellen steht hier im Griechischen von Antitassomai, sich entgegenstellen. Und ja, das ist halt dann so.
Man muss nur manchmal sehen, wenn jüdische Missionare, also Juden, gebürtige Juden, die Christen wurden, dann zu Juden reden, was die erfahren. Also wenn man, ich habe viel von Arnold Fuchtenbaum gelesen, das meiste ist ja wunderbar, leider hat er auch Irrlehren, aber das ist eine andere Sache, aber der hat dem wurde nicht permanent von den Juden auf die Schulter geklopft. Das gibt es gar nicht. Ist ihm ähnlich gegangen wie dem Apostel Paulus. Man beweist aus dem Alten Testament, dass der Herr Jesus Christus der Christus ist, bringt denen 50 Beweise aus dem Wort Gottes, Alten Testament, aus dem Alten Testament. Die allerwenigsten glauben, die meisten widerstehen.
Wollte auch noch ein Vers lesen aus Hesekiel 3, oder? Wir haben ja dort ähnlich wie Hesekiel 33, aber dann erst später, da musste Hesekiel im Vers 25, und du Menschensohn, siehe, man wird dir Stricke anlegen und dich damit binden, dass du nicht wirst hinausgehen können in ihre Mitte. Und ich werde deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, damit du verstummest und sie nicht mehr zurechtweisest. Denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Wenn ich aber mit dir reden werde, will ich deinen Mund auftun und du sollst zu ihnen sprechen. Oder das sind auch so Bilder, ihm wurde die Zunge, klebte die Zunge dann, oder? Und einmal, eben weil sie widerspenstig sind, ebenso wie hier in der Apostelgeschichte. Aber eben, wenn er sprechen muss, der Prophet, dann muss er sprechen.
Ich denke, bei diesem Ausspruch, euer Blut komme auf euren Kopf, sehen wir einfach das Zurückweisen der Verantwortung in einem gewissen Sinne. Paulus hatte die Verantwortung, eben, wie wir gehört haben, eines Propheten, den Juden, zu ihnen zu reden. Sie widerstrebten und lästerten diesen Beweisen, die er gebracht hat aus dem Wort. Seine Verantwortung, dies zu tun, ist damit gewissermaßen abgeschlossen und geht das wieder zurück, oder diese Verantwortung wird vielleicht noch größer für den, der es hörte, überführt wurde innerlich, es aber eben ablehnte. Und dieses Blut ist ja dann das Synonym für das Leben oder eben für den Tod, komme auf euren Kopf. Also sie hatten da eine noch viel größere Verantwortung, die Paulus ihnen eigentlich gegeben hat in diesem Sinn. Und das ist ja schon auch so, wenn wir zu jemandem sprechen und ihm erklären, dass er verloren ist und er das ablehnt, diesen Retter, dann müssen wir schon auch wissen, dass er eine erhöhte Verantwortung hat jetzt nachher. Was er dann damit macht und was auf seinem Lebensweg dann noch weitergeht, das sieht man dann vielleicht oder auch nicht. Bei den meisten vermutlich wissen wir das ja auch nicht, aber grundsätzlich ist es natürlich so. Und hier sehen wir, dass er dann, Vers 6 am Ende, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Da gibt es dann einen Wechsel, wo er dann Schnitt macht. Er wurde da schon verspottet von den, sage es heute, könnte man sagen, von den Atheisten in Vers, wo war das, 32, Vers 33, also im letzten Kapitel, Vers 33, wollten sie nur die Zeit stehlen und noch philosophieren und darüber diskutieren, sie wollten nicht nochmals hören. Das waren ja dann solche aus den Nationen, Griechen, und hier bei den Juden, da ist dann fertig lustig, könnte man sagen. Jetzt ist der Punkt erreicht.
Bei alledem müssen wir auch und dürfen wir sehen, der Apostel Paulus kam aus dem Judentum. Wir nicht, also ich nehme an, die meisten von uns kommen nicht aus dem Judentum. Und wir sind jetzt wirklich einige Jahrhunderte später dran. Also wenn jemand uns, wenn wir ihm das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus sagen, nicht zuhört, dann werden wir kaum die Kleider schütteln. Oder da würde ich jetzt davon abraten. Dann, das ist eine jüdische Sitte gewesen. Der Apostel Paulus hatte auch hier noch weitere jüdische Sitten, die wir nicht machen. Also wir machen jetzt kein Gelübde wegen dem Coiffeur, also dem Friseur für Deutsche, machen wir keine Gelübde deswegen. Der Apostel Paulus hat das gemacht, auch noch andere. Also wir müssen nicht das, was der Apostel Paulus äußerlich gelebt hat, nachleben. Aber das, was er gelehrt hat, da kann man nur lernen, da kann man wirklich nur lernen. Aber das äußere Judentum hat mit uns nichts zu tun. Das ist auch, denke ich, immer wichtig, dass man da nicht meint, jetzt müssen wir auch beginnen, die Kleider zu schütteln, wenn jemand uns nicht zuhört. Also ich habe mehrere Freunde, mit denen ich auch, wenn es nötig ist, einen Kaffee trinke, aber ihnen das Evangelium nicht mehr sage. Da habe ich innerlich die Kleider abgeschüttelt.
Das ist der Unterschied zwischen der Geschichte, wo eben der Paulus mit Juden, mit Nationen umgeht und bestimmte Dinge an den Tag legt. Ich meine, er macht es ja nur gegenüber Juden. Wenn wir aber die Lehrbriefe anschauen, sehe ich da nichts. Also das ist genau, was du sagtest. Diesen Unterschied muss man einfach beachten. Man darf die Apostelgeschichte allenfalls als gut, als Spitzenbelehrung ansehen, aber nicht als Lehre. Sonst würden wir noch einige Dinge machen müssen, die damals gemacht haben, die vielleicht heute doch nicht passend oder zielführend wären.
Vielleicht dazu noch Römer 9, Vers 1. Eben das Herz ist natürlich immer für die Juden gewesen, Paulus, oder? Wenn man Römer 9, Vers 1 liest, ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische. Oder so, der hätte sich hingegeben für sein Volk, oder? Wenn es gegangen wäre, aber wenn sie nicht wollen, geht es nicht. Aber sein Herz war eben, das ist ja auch, sollte auch bei uns so sein, oder wenn sie auch nicht mehr hören.
Ich hatte noch eine andere Schriftstelle wegen dem Abschütteln des Staubes. Da können wir ja in den Evangelien auch lesen, als die Jünger ausgesandt wurden. Matthäus 10, 14 picke ich da mal raus. Und wer irgend euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jedem Haus oder jeder Stadt und schüttelt den Staub vor euren Füßen. Also ich denke, da ist da die gleiche Gestik dahinter für die Jünger. Also es ist ja eigentlich zeitgleich.
Und hat auch den gleichen Klammer. Die Jünger durften nicht zu den Nationen predigen. Und hier in Matthäus 10 durften sie nicht, man muss immer aufpassen, in Matthäus 10 durften sie nicht, in Matthäus 28 machen sie es dann in der Drangsalszeit und hier auch in der Apostelgeschichte 18, das hat er nicht zu jemandem aus den Nationen gesagt, sondern zu Juden. Und keiner von uns wird je diesen Satz wiederholen, hoffe ich.
Ich denke, das war ja bei Hesekiel ja auch der Fall. Er hatte sicher auch nicht die Aufgabe, den Nationen das kundzutun. Das war den Juden oder Israeliten vorbehalten, außer dem eigenen Haus.
Ich meine, die Gestik, irgendwie den Staub loszuwerden von den Füßen oder den Kleidern, die kann man ja verstehen. Das ist bloß keine Sitte bei uns. Das heißt, selbst die letzte Spur von dem, was ihr berührt habt mit euren Füßen, schüttel ich von mir ab, um mich ganz von euch zu trennen. Also es geht um Trennung. Das ist jetzt vorbei und es ist Schluss. Das ist einfach ein symbolischer Akt, den die halt zelebriert haben wahrscheinlich. Aber was ich gerade gesagt habe, diese Trennung, also nicht den Staub, sondern die Trennung, die Separation, die sollen wir sehr wohl durchführen, wenn wir erkannt haben, dass da nichts zu holen ist. Zumindest mit den Predigen des Evangeliums. Hans-Peter hat es ja gesagt, er trinkt zwar Kaffee, aber er predigt nicht mehr, ist vorbei. Und das ist diese Trennung. Und das haben die damals eben halt mit dem Schütteln von Staub ausgedrückt. Wir machen es eben anders.
Wie ist das eigentlich so beim Ezekiel? Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, den ganzen Kontext. Also ich fand das sehr streng für den Ezekiel, dass er das sagen musste und sonst das Gericht, das gleiche Gericht, das dem Gesetzlosen galt, auf ihn kam. Also das fand ich sehr streng. Wie ist das übertragen auf uns? Haben wir auch so einen Zwang, etwas weiter zu sagen? Oder haben wir da eher größere Freiheiten, dass wenn wir mal vielleicht uns den Mut verlässt oder so, dass wir da uns nicht gleich so wie beim Ezekiel einen schlimmen Ausgang haben?
Also Andi, zum Glück sehen wir, dass beim Apostel Paulus der Mut auch manchmal ziemlich unten war. Nicht nur bei ihm. Also wenn jemand permanent da oben ist, punkto Mut, dem glaube ich gar nichts. Oder das ist dann nur fleischlich. Aber der Paulus hatte auch offensichtlich, und das sieht man dann in Korinth, Unterstützung von Gott notwendig. Und darum hat Gott ihm dann verheißen, du, Paulus, in Korinth, da ist jetzt Ruhe. Da wirst du keine Verfolgung erleiden. Und für uns, ja, also wir haben schon auch einen permanenten Auftrag. Und den haben wir in Römer 10 zum Beispiel, dass wir mit dem Munde bekennen. Aber auch da gibt es Phasen, wo es gar nicht geht. Wenn man meint, ich muss jetzt jeden Tag und Nacht evangelisieren und ich höre jetzt auf zu arbeiten, ich gehe jetzt nur noch evangelisieren. Solche Spinnereien gibt es unter Christen, habe ich schon erlebt. Jetzt nur noch evangelisieren, nicht mehr arbeiten. Diese Spinnerei hat der Apostel Paulus auch erlebt und hat denen auch deutlich gesagt, wenn ihr nicht arbeiten wollt, sollt ihr auch nichts essen. Also man muss sehen, wir haben einen Grundauftrag, Familie, Arbeit und so weiter. Und daneben, wenn es geht, das Wort Gottes weiter verkündigen, wie es Römer 10, Abvers 8 bis 12 aller schön gelistet ist.
Eine weitere Stelle ist ja auch dann die berühmte Stelle in 2. Korinther 5, Vers 20, dass wir Gesandte Christi sind. Und und das heißt, wir leben ein Leben, wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und wir repräsentieren den König. Hier, der ist jetzt weg. Wir repräsentieren ihn, wir haben den hohen Auftrag, das Privileg, das weitersagen zu dürfen und kriegen eine Belohnung. Nicht jetzt, die kommt später. Und je nachdem, wie wir auf dem Grund bauen, 1. Korinther 3, ob das jetzt Gold, Silber, edle Steine, Holz, Stein und Stroh oder was auch immer ist, fällt dann die Belohnung aus, weil das geprüft wird. Und da gibt es auch Phasen, wo dann weniger intensiv ist und Phasen, wo wir vielleicht fruchtbarer sind, ja, für das Reich Gottes.
Ich möchte noch mal etwas sagen, speziell zu, ganz kurz Du, Andreas, Mose, Andreas, das wäre ganz gefährlich, wenn wir die Aussage, die Gott dem Hesekiel macht, auf uns anwenden. Er hat ja eine Todesdrohung bekommen dafür, wenn er dies und jenes nicht tut. Aber das ist wirklich eine Aussage, die gilt wirklich nur dem Hesekiel. Die gilt nicht mir und nicht dir. Das müssen wir also immer deutlich sagen, sonst wird es gefährlich. Ich kenne diese Sprüche zu vor 30, 40 Jahren von den Pfingstlern und so weiter. Ja, da müssen wir also schon ein bisschen aufpassen.
Ja, ich denke, wir haben das alles auch so verstanden. Wie auch das Detlef gesagt hat. Also ist klar, wenn Moses einen Befehl bekam, oder sagen wir mal, was mir auch gefallen würde, Noah eine Arche zu bauen. Aber die hat der Noah gesagt, nicht mir. Oder Israel aus Ägypten herauszuholen, würde mir auch passen, aber das hat er nicht mir gesagt, sondern dem Mose. Und das ist halt oft, muss man das beachten, wem hat er was, wann, unter welchen Umständen gesagt. Letzter Satz, ich verspreche es. In Kapitel 16, da sehen wir eine Frau, die hat die Woche durchgearbeitet und Endswoche sind sie zum Gebet zusammengekommen. Oder wenn ich denke, jetzt meine Frau, 6 Kinder, ja, meint ihr, wie oft die pro Tag auf die Straße gegangen ist zum Evangelisieren? Soll ich es auch sagen? Nie. Die hat die Kinder erzogen, die hat einen Haushalt gemacht. Also muss man auch sehen, wir können nicht permanent evangelisieren. Aber es ist auch ein Evangelium, wenn wir die Arbeit richtig machen und die Kinder dem Herrn entgegen erziehen.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 7, Kapitel 18, Vers 7. Wenn noch ein Bruder betet mit uns.
Herr Jesus, wir danken dir wieder von Herzen, dass du uns durch den Heiligen Geist auch immer einführst, immer tiefer einführst in dein Wort und wo wir auch sehen dürfen, wie und wen du wann, wozu eingesetzt hast und geholfen hast, auch wenn sie äußerlich gesehen keinen Erfolg hatten, niedergeschlagen waren und wenn sie die Situation verlassen mussten. Du hast ihnen zur rechten Zeit Hilfe gegeben, Hilfe zur Seite gestellt, damit sie wieder Mut fassen konnten, das Evangelium weiter zu verkündigen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns auch immer wieder hilfst, auch wenn wir so zusammen aus deinem Wort lesen, dass wir weiterhin Mut fassen, dich und dein Werk den Menschen in aller Klarheit und Konsequenz weiter zu verkündigen. Nimm du Lob und Dank dafür. Amen.
Amen.
Also ich beneide den Hesekiel nicht und den Jeremia nicht und andere Personen aus der Bibel auch nicht, aber es ist halt schon so, wenn der Herr oder wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er ihn. Und ja, es gibt da auch absolute Gerechtigkeiten, es gibt aber auch Gnade und wir müssen vor allem das Richtige vom richtigen Ort nehmen. Das machen wir sicher alle. Soweit es geht und wir einander helfen gut. Also, dann in diesem Sinne eine gute Nacht, schlaf gut, gute Woche. Nacht. Tschüss zusammen.
Gute Nacht.
Gute Nacht, bis Sonntag dann.